ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Sturzflut im Himalaya beschäftigt uns heute natürlich weiter. Die Zahl der Opfer nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nepal ist auf fast 470 gestiegen. Weitere 1000 Menschen werden dort und im benachbarten Tibet noch vermisst, darunter viele Ausländer. China hat derweil vor weiteren Fluten gewarnt. Lena Bodewein berichtet.
Häuser, Autos, Bäume, alles ist meterhoch von undurchdringlichem Schlamm bedeckt. Ganze Dörfer sind von den Satellitenbildern verschwunden. Viele Bereiche in den abgelegeneren Bergregionen sind kaum zu erreichen, da die Flut auch Straßen und Brücken zerstört hat. Rettungshubschrauber sind hier die einzige Möglichkeit, Verletzte in die Hauptstadt Kathmandu zu bringen und Decken, Zelte, Medikamente von dorthin hoch zu transportieren. Unterdessen besteht die Gefahr einer neuen Sturzflut, die im Grenzgebiet zwischen Nepal und dem chinesisch verwalteten Tibet entstehen könnte. Laut chinesischen Behörden stauen die verbliebenen Geröllmassen an entscheidender Stelle eine Flussmündung. Dieser See könne durch anhaltenden Regen in den kommenden 3 Tagen auf ein Volumen von rund 3 Millionen Kubikmeter anwachsen und über seine Ufer treten, berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.
Während also weiter versucht wird, Menschen zu retten, brauchen die Überlebenden dort natürlich dringend Hilfe. So hat es Thomas Meyer von der Hilfsorganisation Humedica gestern im ZDF beschrieben.
Am dringendsten würde ich sagen, ist momentan Wasser und Sheltermaterialien, also alles, um Unterkünfte temporär zu machen. Wir brauchen Hygieneartikel. Alles, was diese Leute hatten, ist nicht mehr da. Wir schauen gerade nach Kleidung und Waschartikel, also Wasser und Sanitation, von Seife bis zum Handtuch, bis zur Zahnbürste.
Meyer sagte weiter, bis jetzt habe man noch keine Chance, zu den Menschen in den abgeschnittenen Gebieten durchzukommen. Beim Treffen der Regierungsfraktionen von Union und SPD gibt es erste Ergebnisse. Die Fraktionen wollen Deutschland bis Jahresende widerstandsfähiger machen, so heißt es. Das steht in einer Absichtserklärung, die gestern bei der Klausurtagung in Münster verabschiedet worden ist. Heute sollen die Beratungen mit Beschlüssen zu Ende gehen. Georg Schwarte über das Treffen in Münster.
Den Mut von Münster haben sie bereits als inoffizielles Motto ihrer Fraktionsklausur ausgerufen. Heute Nachmittag geht das 2-tägige Treffen dann mit 2 Beschlüssen zu Resilienz und innerer Sicherheit sowie zum Fahrplan für die anstehenden Reformen von Rente, Pflege und Einkommensteuer zu Ende. Das Treffen der Fraktionsspitzen. Gastgeber ist der vor wenigen Wochen neu gewählte Unionsfraktionschef Thorsten Frey, dient vor allem der Vergewisserung des gegenseitigen Vertrauens. Das, sagte SPD-Fraktionschef Mirsch, sei die Basis für alles, was für die schwarz-rote Koalition jetzt in turbulenten und polarisierenden Zeiten anstehe. Neben dem Mercedes-Chef sind am zweiten Tag auch die IG Metall-Vorsitzende Benner sowie der Bischof von Münster, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, zu Gast auf der Klausur.
Ein Riesenthema ist ja auch bei dieser Klausur, dass die Regierung die abschlagsfreie Rente ab 45 Beitragsjahren abschaffen will. Dazu sagte Unionsfraktionschef Thorsten Frey am Abend im ZDF.
Es soll überhaupt niemand bestraft werden, sondern es geht am Ende darum, dass wir trotz demografischem Wandels unserer Gesellschaft ein Rentensystem haben, das am Ende für alle Menschen gute Ergebnisse bringt. Und das bedeutet eben, dass die Kosten des demografischen Wandels am Ende nicht bei einer Generation hängen bleiben dürfen, sondern dass wir die gesamte Gesellschaft da mit in Anspruch nehmen müssen.
Unionsfraktionschef Thorsten Frey war das. Es ist also die Woche der Klausursitzungen, auch für die Parteispitze der Grünen. Heute geht ihr Treffen in Berlin zu Ende mit Forderungen, die Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas zum Grübeln gebracht haben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Dass der Name wirklich auch Programm ist, das findet sich in der Politik gar nicht mal so häufig. Bei der Tierschutzpartei vielleicht noch oder bei der Linken. Aber sonst? Der SPD attestieren die schwindenden Wähler schon länger kein sozialdemokratisches Profil mehr. Und das Christliche ließ die CDU in den Augen ihrer Kritiker zuletzt auch gerne mal vermissen. Die Grünen wollen sich Ähnliches nicht nachsagen lassen. Deswegen gibt die Parteispitze bei ihrer Klausur heute in Berlin das Ziel von mindestens 1 Million neu gepflanzter Bäume bis 2030 aus. Das Land soll also grüner werden, erst im Stadtbild und dann auch in den Parlamenten. Ob diese Rechnung aufgeht? Zwar hat der heiße Sommer mit tausenden Hitzetoten und Waldbränden den Klimaschutz wieder brutal zurück auf die Agenda geholt, aber jetzt kündigt sich eben schon der Herbst an. Und da werden die Bäume nun mal eher gelb und orange, bevor sie dann ganz abgeschüttelt werden. Ähnlich wie das Thema Hitze aus den Köpfen der Wählerschaft. Doch es gibt noch Hoffnung für die Grünen, denn schließlich beginnt im November der Weihnachtsbaumverkauf und Grün wird in den deutschen Wohnzimmern bald wieder zur Trendfarbe. Die Kampagne dazu, die müssen Sie sich aber bitte selber ausdenken.
Gedanken von Jim Bob Nikschas aus Berlin. Im Zollstreit mit Kanada hat US-Präsident Trump den Grenzsee Lake Ontario in Lake America umbenannt. Trump hat eine entsprechende Verfügung unterschrieben, die sofort in Kraft treten sollte. Der kanadische Premier Carney hat bereits reagiert. Aus den USA Giselle Uka.
Eigentlich verbindet der Lake Ontario die beiden Länder Kanada und USA. Jetzt wird er zu einem Streitpunkt zwischen den Nachbarn. Weil auf kanadischer Seite des Sees die gleichnamige Provinz Ontario liegt, will US-Präsident Trump den See nun umbenennen in Lake America. Das ordnete er in einem Dekret an, nachdem der Handelskonflikt zwischen den ehemaligen Partnern in dieser Woche eskaliert war. Nun reagiert Kanadas Premierminister Mark Carney. In einem Posting auf X verweist er darauf, dass die Ureinwohner Kanadas den See Ontario genannt haben. Das bedeutet so viel wie: Der See ist groß, der See ist schön. Carney betont, dass dieser Name älter sei als die Unabhängigkeitserklärung der USA.
In der Region Stuttgart können vorläufig keine neuen Windräder gebaut werden. Das Land hat den Windkraftplan abgelehnt. Grund ist, dass der Naturschutz nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Stefanie Reinhardt erklärt, was jetzt geplant ist.
Der Verband Region Stuttgart arbeitet, Zitat, mit Hochdruck an einem neuen Planungsentwurf, teilte eine Sprecherin auf SWR-Anfrage mit. Sobald das abgeschlossen sei, wird der neue Entwurf der Regionalversammlung vorgelegt. Danach muss auch die Öffentlichkeit informiert werden. Dazu wird der Plan voraussichtlich im Winter ausgelegt, heißt es. Die Regionalversammlung könnte die neuen Windkraftpläne dann im Herbst 2027 beschließen. Laut dem zuständigen Ministerium für Wohnen verzögern sich die Pläne für die Region Stuttgart damit um etwa ein Jahr.
Haushalte und Betriebe klimafreundlich mit Wasser aus dem Bodensee heizen. Das kann künftig als erste Stadt am See die Stadt Meersburg. Ihr zufolge liegen jetzt alle Genehmigungen für ein geplantes Seewärmeprojekt vor und man könne mit dem Bau der Anlagen beginnen. Dirk Polzin.
Bei dem Projekt sollen über 5 Kilometer Wärmeleitungen verlegt und eine Energiezentrale beim Meersburger Strandbad gebaut werden. Sie entzieht dem Bodenseewasser die Energie. Am Ende fließt es leicht abgekühlt wieder in den See. In wenigen Jahren sollen so insgesamt bis zu 340 Wohngebäude und Betriebe der Meersburger Innenstadt mit Wärme versorgt werden. Würden nach der jetzt erteilten Baugenehmigung und der wasserrechtlichen Nutzungserlaubnis auch die beantragten Fördergelder bewilligt, könnten die Bauarbeiten noch dieses Jahr beginnen, so die Stadt und der Energieversorger Stadtwerk am See. Sie hatten für das Projekt die Seewärme Meersburg GmbH gegründet.
Die Technische Universität in Landau plant ein Experiment, um herauszufinden, wie sich der Handykonsum auf Kinder auswirkt. Dafür ist ein langfristiger Versuch vorgesehen. SWR-Reporter Thilo Eickhoff.
Der Plan ist, 5 Klassen einer Schule in der Pfalz über 2 Jahre lang zu begleiten. Und die Kinder aus 2 dieser 5 Klassen dürfen in der Zeit kein Handy haben. Nicht in der Schule und auch nicht zu Hause. Die Schule ist sogar schon gefunden. Das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt. Dort hatte man auch die Idee dazu. Das Ganze ist natürlich sehr komplex, hat uns Studienleiter Roland Gimmler von der RPTU gesagt, weil ein Handy theoretisch so viel sein kann im Unterricht. Ablenkung, Störung, aber auch sinnvolle Ergänzung.
Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat am Abend die Ligaphase der Conference League erreicht. Freiburg hat gegen den FC Motherwell aus Schottland mit 4:1 gewonnen. ARD-Sportreporterin Ann-Christine Rose.
Scherhand hatte den Sportclub früh in Führung gebracht, den Schotten aber gelang noch vor der Halbzeit der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel agierten die Freiburger konsequenter, ab der 57. Minute in Überzahl. Machten dann Marzanovic, Irier und Gotto mit ihren Treffern alles klar. Freiburg bezwingt Motherwell auch im Rückspiel und zieht mit dem 4:1 in die Ligaphase der Conference League ein.
Bayern München spielt in der Ligaphase der Fußball Champions League unter anderem bei Atletico Madrid und zu Hause gegen Arsenal London. Das hat die Auslosung in Monaco ergeben. Die wichtigsten Gegner der anderen deutschen Vereine fasst Sportreporter Uli Schäfer zusammen.
Auch Borussia Dortmund spielt gegen Arsenal, allerdings auswärts. Zudem tritt der BVB gegen Inter Mailand und Europa-League-Sieger Aston Villa an. RB Leipzig erwischte aus deutscher Sicht das wohl schwerste Los, muss unter anderem gegen die Top-Clubs Real Madrid, Manchester City und Manchester United ran. Der VfB Stuttgart bekommt es mit Inter Mailand und Atletico Madrid zu tun. Der erste Spieltag in der Ligaphase der Champions League findet vom 8. bis 10. September statt.
Und dann beginnt ja heute auch noch die Fußball-Bundesliga mit dem Topspiel Bayern München gegen VfB Stuttgart. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Die Fans des VfB trauen ihrer Mannschaft auch in dieser Saison viel zu.
Hoffentlich weit oben wieder Champions League, DFB-Pokal natürlich wieder gewinnen, zumindest ins Finale kommen.
Ich denke auch unter Hoeneß haben wir einen der zurzeit besten Trainer weltweit. Ein Top 4 ist auf jeden Fall machbar.
Meister, ganz klar Meister.
Also wir haben jetzt in der Transferphase eigentlich wenig weggegeben an Stammspielern, eigentlich so gut wie gar keinen. Wir haben zwei gute Transfers gemacht. Wir könnten in der Bundesliga wieder unter die Top 4 landen.
Der DFB-Pokal ist ja jetzt auch schon mal sehr gut angelaufen, deswegen sehe ich sie auf jeden Fall in den oberen 5 wieder.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Kräftige Schauer und Gewitter, zum Abend freundlicher bis 25 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Hybride Bedrohungen und wie wir uns davor schützen können, damit wollen wir uns jetzt wieder beschäftigen. Ziel von hybriden Angriffen ist häufig sogenannte kritische Infrastruktur. Und dazu gehört natürlich auch der Verkehr, zum Beispiel die Bahn. Erst im Juni hat ein Totalausfall des Bahnfunknetzes GSMR für einen stundenlangen Stillstand bei der Bahn geführt. Am Ende stellte sich heraus, dass bei einem Update etwas schiefgelaufen ist. Aber der Vorfall hat auch gezeigt, wie ein Eingriff an einer Stelle ein ganzes Verkehrssystem lahmlegen kann. Lukas Iflender ist Mitglied beim Fahrgastverband Pro Bahn und gleichzeitig Professor für Informationssicherheit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Herr Iflender, der Vorfall mit dem GSMR-Netz im Juni war kein Hackerangriff. Aber wie groß ist die Gefahr, dass es Hackern irgendwann doch gelingt, den Zugverkehr komplett lahmzulegen?
Die Gefahr ist signifikant. Wir haben im Eisenbahnbereich ganz viele Systeme, deren Sicherheit darauf beruht, dass sie so alt und kompliziert sind, dass sie außer ein paar Experten keiner mehr versteht. Das heißt, sobald das irgendwie geknackt wird, und wir sehen da gerade im Bereich KI wirklich Fortschritte, weil die KI sich einfach an unbekannte Systeme ranbeißt und die wird auch nicht nach einer Stunde oder zwei müde und unkonzentriert, sondern die beißt sich halt so lange durch, bis sie irgendwie ein Protokoll gefunden hat, auf dem sie kommunizieren kann. Und gerade dadurch, dass diese bisher im Fachbereichen sowieso als eher schlecht empfundene Lösung Security by Obscurity wegfällt, wird das System natürlich deutlich angreifbarer.
Was meinen Sie mit Security by Obscurity?
Das System ist quasi so obskur oder so unverständlich, dass es nicht angreifbar ist. Das ist ja auch was wir von vielen Politikern jetzt gerade hören mit, wir dürfen da keine Dokumente online stellen, da darf gar nicht bekannt sein, welche Verfahren eingesetzt werden. Das nützt natürlich nur so lange, bis irgendein feindlicher Akteur dann trotzdem rausfindet, welches Verfahren eingesetzt wird.
Liegt das auch ein bisschen daran, dass bei der Bahn ja vieles noch nicht digital ist? Ist das ein Vorteil, weil manches noch nicht von Hackern angegriffen werden kann, oder ein Nachteil?
Sowohl als auch. Also gerade da, wo wir richtig alt unterwegs sind, wir haben noch Stellwerke, da hatten wir noch einen Kaiser in Deutschland. Die laufen mit mechanischen Hebeln und auch die Folgegeneration, die läuft mit Elektromotoren, aber auch die Steuerung ist immer noch irgendwo ein manueller Schalter im Stellwerk. Da kann ich nichts angreifen. Da ist der größte Angriff, dass ich irgendwo ein Drahtseil durchschneide, dann fährt zwar auch kein Zug, aber das ist irgendwie ein mechanischer Angriff, den ich da machen muss. Und auch die Relaistechnik der 60er und die ersten elektronischen Stellwerke sind da relativ safe. Kritisch wird es dann zu einer Zwischenphase, wo wir irgendwie auf offene Netzwerkbusse und ISDN gegangen sind. Das sind natürlich Technologien, wo wir heute wissen, wie man sie angreift. Aber auch da ist die Experten oder die Hacker von heute sind eigentlich schon wieder zu jung für diese Technologien. Wenn es jemand ordentlich versteht, dann besteht dann ein gewisses Risiko. Die neuen digitalen Systeme sind dann natürlich, sagen wir mal, einen Schritt besser ausgelegt, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, aus meiner Sicht, das ist auch noch nicht die Security, die für das Jahr 2026, die Bahn gerade ausrollt.
Haben Sie denn den Eindruck, dass das Problem bei der Bahn ernst genug genommen wird? Also kümmert die sich jetzt um die ganz alten Sachen, die möglicherweise so alt sind, dass sie bald nicht mehr genutzt werden können? Oder baut die einfach neue, richtig digital und der Rest fällt halt irgendwann hinten runter?
Also man ist jetzt gerade schon am Nachrüsten, aber dadurch, dass die neueste Generation noch nicht in der Lage ist, dass wir wirklich in Serie, also jeden Tag da ein Stellwerk nach dem anderen raushauen, wird gerade die Zwischengeneration, die eher, ich sag mal, Stand späte 80er ist, also die ISDN-Technik, die ich gerade angesprochen hatte, noch verstärkt wieder ausgerollt, weil die halt gerade verfügbar und ausbaubar ist. Und tatsächlich ist der Eindruck eher, dass man im Moment gerade dort, wo es am stärksten brennt, also da, wo die Alttechnik am abgängigsten ist, wo der endgültige Ausfall am dringendsten droht. Dort wird jetzt gerade aufgerüstet und es fehlt da nicht nur der Bahn, sondern auch eben dem Eigentümer Bund wirklich eine Strategie, bis wann möchte ich digital sein, wie finanziere ich das und wie sorge ich auch dafür, dass ich eine Industrie habe, die in der Lage ist, überhaupt in dieser Geschwindigkeit neue Stelleinheiten zu produzieren.
Lukas Iffländer, Mitglied beim Fahrgastverband ProBahn und gleichzeitig Professor für Informationssicherheit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden. Und das war die Serie der Woche in SWR aktuell, hybride Bedrohungen und wie wir uns davor schützen können. Ein Best-of haben wir in einem SWR aktuell Kontext zusammengefasst. Der steht in ARD Sounds. Und wenn Sie ohnehin schon da sind, dann richten Sie sich doch mit ein paar Klicks SWR aktuell als Ihre Heimat- und Startseite für die ARD Sounds App ein. So können Sie künftig sogar das Radioprogramm zurückspulen, wenn Sie etwas verpasst haben oder die neuesten Nachrichten hören wollen. Wie das ganz einfach geht, erfahren Sie auf swraktuell.de.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Thüringen startet die AfD-Landtagsfraktion einen neuen Versuch, Ministerpräsident Voigt von der CDU aus dem Amt zu drängen. Ab 9 Uhr entscheidet der Landtag in Erfurt über einen Misstrauensantrag der AfD-Fraktion. Es ist das zweite Misstrauensvotum gegen Voigt in diesem Jahr. Anlass ist, dass ihm nach Plagiatsvorwürfen der Doktortitel aberkannt wurde. Dagegen klagt Voigt. Am Vormittag kommen die neuen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Experten erwarten allenfalls eine Seitwärtsbewegung. Heißt, besonders viel Veränderung hat der August wohl nicht gebracht. Aus Nürnberg, Birgit Harpart.
Gute Stimmung zuletzt in den Führungsetagen, die Verbraucher wieder besser gelaunt, im zweiten Quartal ein höheres Wachstum als erwartet. Auf dem Arbeitsmarkt wird das im August noch nicht angekommen sein. Der zieht immer nach, heißt es von der Bundesagentur, zumal der August immer ein Monat mit im Vergleich eher schlechteren Zahlen ist. Viele Firmen stellen erst nach der Sommerpause wieder ein. Viele Jugendliche suchen nach der Lehre noch einen Job. Gut möglich, dass auch im August wieder über 3 Millionen Arbeitslose in der Statistik stehen. Laut Umfrage des Münchner IFO-Institutes wollen Firmen weniger Jobs streichen. Das heißt aber auch, es werden weiterhin Arbeitsplätze abgebaut.
Im Fall der ermordeten US-Studentin Amy Lopez wird am Landgericht Koblenz das Urteil erwartet. Die junge Frau ist vor über 30 Jahren getötet worden und die Tat blieb lange unaufgeklärt. Es handelte sich also um einen sogenannten Cold Case. SWR-Reporter Andreas Kriesam beobachtet den Prozess.
Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft wegen Mordes für den Angeklagten gefordert und außerdem die besondere Schwere der Schuld beantragt. Damit käme der 81-Jährige auch nach 15 Jahren nicht wieder frei. Auch der Verteidiger plädiert auf lebenslange Haft, nur die besondere Schwere der Schuld hält er für fraglich. Der Angeklagte hatte zu Beginn des Prozesses über seinen Anwalt die Tat gestanden, ansonsten hatte er während der gesamten Verhandlung geschwiegen. Die US-amerikanische Studentin Amy Lopez war vor mehr als 30 Jahren auf der Festung Ehrenbreitstein vergewaltigt und getötet worden. Die Ermittler sind dem Angeklagten erst durch modernste DNA-Analysemethoden auf die Spur gekommen.
Oldtimer-Fans kommen ab heute wieder in Schwetzingen auf ihre Kosten. Im Schlossgarten findet bereits zum 22. Mal die Oldtimer-Gala Concours de Légende statt. Sarah Hennings berichtet.
Im Mittelpunkt des diesjährigen Concours d'Elegance steht ein runder Geburtstag. Der italienische Automobilhersteller Maserati hat vor 100 Jahren sein erstes Auto gebaut. Einen Rennwagen mit dem Namen Tipo 26. Zum Jubiläum gibt es eine Sonderausstellung mit gut 30 klassischen Maserati inklusive Tipo 26. Heute, am sogenannten Preview Day, kommen die letzten Fahrzeuge im Schwetzinger Schlossgarten an. Noch bis Sonntagabend werden insgesamt mehr als 160 Oldtimer von fast 50 Marken ausgestellt. Die Besucher erwartet außerdem ein Rahmenprogramm mit Mode, Live-Musik und Kunst. Der Eintritt zur Ausstellung ist im Schlossgartenticket inbegriffen.
Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff bekommt am Abend in Ludwigshafen den Ehrenpreis beim Festival des Deutschen Films. Das sei eine Verbeugung vor der Leistung eines großen Regisseurs und Kinokünstlers, hieß es vom Veranstalter. Im Anschluss an die Ehrung läuft beim Festival Schlöndorffs Romanverfilmung Rückkehr nach Montauk.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.